Ja, letzte Woche haben wir so ein Rätsel gemacht mit verschiedenen Träumen in der Bibel und wer hatte welchen Traum. Ist auch gut, die Bibelkenntnis immer mal wieder so ein bisschen aufzufrischen. Kann ja mal kurz fragen, wer von euch weiß, wer den Traum mit den fetten und den mageren Kühen hatte? Nee, fast. Pharao, aber das hat auch jemand durcheinander gebracht, ist aber auch nah zusammen. Ist zumindest die richtige Epoche schon mal, die richtige Geschichte. Zum Einstieg in die Predigt brauche ich bitte jemanden, der schauspielerisch begabt ist, der mit mir so ein kurzes Impro-Stück vorne spielen kann. Lukas, du vielleicht? Okay, also ihr wartet ganz kurz, ich spreche mich mit ihm kurz ab, damit er weiß, was er spielen muss, und dann führen wir euch das vor. Ja?
Aber bitte ins Mikro.
Ja, ins Mikro dann, keine Angst.
Hey Samuel!
Hey
Ich
Lukas!
muss dir unbedingt was erzählen, es ist was Großartiges passiert, wirklich.
Du interessiert mich leider gerade überhaupt nicht. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Wir können uns ja vielleicht nächste Woche treffen, dann habe ich Ruhe und kann dir zuhören.
Können wir machen, klar.
Okay, tschüss.
Okay, ciao. Hey Samuel!
Lukas, hi.
Hey, na, wie geht's dir?
Ja, gut.
Mir ist was richtig Krasses passiert.
Ja, Hammer. Komm, hau raus. Ey, ich
Also
bin gespannt.
das Ding ist, ich hab ja gestern, hier, ich war ja gestern essen.
Nein.
Ja, und es war so, das Essen war so gut. Und
Krass.
diesem neuen Restaurant,
Ja.
da in der Stadt, da in der Südstadt,
Oh.
boah, es ist so lecker, da musst du auch
Ja.
unbedingt hin. Und auf jeden
Hammer.
Fall, da war einfach dieser Lionel Messi. Der war
Nein,
da einfach.
Lionel
Einfach
Messi,
direkt neben
den hast
mir.
du gesehen.
Ja.
Alter, krass.
Heftig, oder?
Okay, komm, wir gehen da in das Restaurant, vielleicht ist er wieder
Ja,
da.
okay, komm, los.
Okay, gut. Und danke, danke. Und noch ein drittes Mal. So, okay, und los.
Ey, Samuel!
Ja,
Hey, hör
Lukas.
mir zu, ich hab was Großes.
Ja, Hammer, erzähl mal, voll
Also das Ding
interessant.
ist, also ich muss.
Ja,
Also,
warte ganz kurz. Ja, okay, jetzt erzähl.
ich war ja letztens in diesem Restaurant, ne? Und du weißt, also, ne, also ist ja gerade WM und so, und eigentlich, weißt du.
Ah, hi! So, sorry, den kenne ich da hinten. Ne? Da dachte ich.
Achso, ja,
Ja,
also
interessant. Also erzähl mal weiter
ich glaube,
deine
ich kenne den,
Geschichte.
ich glaube, ich kenne den auch.
Ja, erzähl mal
Auf jeden
weiter
Fall in
deine
diesem
Geschichte. Ist voll
Restaurant, da war
interessant.
so Messe, ich war da mit
Ja.
Freunden und wir setzen uns da so hin und dann dreht sich
Wusstest du
so um
eigentlich
und.
schon, dass Dings, die sind nicht mehr zusammen, ne? Die haben
Der
Schluss
Kicker?
gemacht, ja.
Das ist ja irgendwie
Ja.
schade.
Ey, aber ich muss jetzt auch los, ne, Lukas? War schön, dich zu treffen.
Okay, alles
Ja,
klar.
cool, dass wir so gute Freunde sind.
Ich
Bis
finde
dann,
auch, ciao.
ciao. Okay, jetzt Applaus. Jetzt habt ihr drei unterschiedliche Arten, wie wir miteinander umgegangen sind, gesehen. Welche hat euch denn am besten gefallen? Welche, oder, nee, nein, ich frage mal, welche hat euch am schlechtesten gefallen? Welche fandet ihr die schlimmste? Die dritte? Okay, das dritte fandet ihr am schlimmsten. Das ist gut, das hatte ich gehofft. Darum soll es nämlich heute in der Predigt so ein bisschen gehen. Ich habe aber vorher eine kleine, ich habe mal was ganz Kreatives Neues ausprobiert. Ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen. Ich erzähle euch eine Geschichte, eine ausgedachte Geschichte natürlich. Es ist Advent, the most wonderful time of the year. Die erste Kerze am Adventskranz brennt, es ist die größte. Mittlerweile sind die Kerzen am Adventskranz ja so designt, dass sie vier verschiedene Größen haben. Das ist effizienter, schließlich wird sie am längsten brennen von allen vieren. Vermutlich hat sich irgendwann mal jemand in einer Marketingabteilung eine Statistik besorgt darüber, wie oft und wie lange so eine Kerze angezündet wird. Und dann ausgerechnet, wie viel Wachs man wo ke pro Kerze braucht, und hat das dann auf die einzelnen Kerzen im Adventskranz für jede Woche runtergerechnet. Wohl dem Durchschnittsbürger oder der Durchschnittsbürgerin, bei der diese Rechnung genau aufgeht, sodass am zweiten Weihnachtsfeiertag genau alle Kerzen gleichzeitig ausgehen. Auf meiner Bluetooth-Box läuft eine Weihnachtsplaylist und Michael Bublés Stimme verwöhnt mich mit einer jazzigen Version von Santa Claus is Coming to Town. Ich habe mir eine Räucherkerze angezündet, mir einen heißen Kakao gemacht und setze mich an den Laptop, um E-Mails zu beantworten. Zumindest sollte ich das. Meine Gedanken schweifen aber immer wieder ab. Instagram fordert mit Push-Nachrichten meine Aufmerksamkeit. Was haben sich die Leute, denen ich da folge bei Instagram, denn dieses Jahr für die Adventszeit einfallen lassen? Sie posten ihre kitschigen Weihnachtsoutfits, Bilder von herrlich kalten Winterspaziergängen, toll wie naturverbunden die alle sind, von ihren Weihnachtstraditionen oder auch kritische Gedanken zur Adventszeit, zum Konsum und dem ganzen Hype, der um die Weihnachtszeit gemacht wird, dasselbe wie jedes Jahr eigentlich. Ich werde von einer Amazon-Werbung in meinen Gedanken unterbrochen. Ein neuer Wärmepumpen-Wäschetrockner, super effizient und umweltschonend und jetzt auch noch 20% reduziert. Das hört sich fair an. Unser ist schon ganz schön in die Jahre gekommen und wir haben ja eine ganz schöne Menge Wäsche, die im Laufe der Woche so anfällt. Jetzt trocknet er auch draußen nichts mehr. Vielleicht wäre das eine Investition für mein Weihnachtsgeld. Ich werde in meinen zerstreuten Gedanken unterbrochen, weil es an unserer Wohnungstür klopft. Habe ich die Haustür nicht zugemacht? Warum hat Heidi nicht gebellt? Ich rechne damit, dass Sarah ihren Schlüssel vergessen hat und gehe genervt, um ihr die Tür aufzumachen. Aber als ich an der Tür ankomme und sie öffne, steht da nicht Sarah, sondern Jesus. Keine Ahnung, wie ich ihn erkenne. Er ist nicht auffällig gekleidet, hat keine langen, verfilzten Haare, keine Tunika, keine Jesuslatschen und auch keinen Wanderstock. Und trotzdem erkenne ich ihn irgendwie sofort. Jesus, wie bist du denn durch die Haustür gekommen? Ich habe doch gerade ein einbruchssicheres Schloss eingebaut. Er schaut ein wenig verwundert und sagt dann, ich bin der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat die Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und zuschließt und niemand schließt auf. Mit dir hatte ich ja überhaupt nicht gerechnet, sage ich etwas unsicher, was ich jetzt darauf antworten soll. Ich meine, irgendwann hatte ich schon mit dir gerechnet, aber doch nicht jetzt. Er lächelt. Darf ich reinkommen? Klar, ich habe jetzt gerade gar nicht aufgeräumt. Willst du kurz hier draußen warten? Heidi ist zwar nicht immer so nett zu Fremden, aber sie ist ja angeleint und außerdem wird sie ja wohl kaum ihren Schöpfer beißen. Oder? Nein, das ist schon in Ordnung, sagt Jesus. Ich komme einfach mit rein, unterbricht er mich und spaziert dann einfach an mir vorbei in unsere provisorische und unaufgeräumte Küche und setzt sich an den Tisch. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir in Ruhe miteinander geredet haben, sagt er. Ich glaube, keinen Vorwurf in seiner Stimme zu hören oder hoffe es zumindest. Du, Jesus, ich will ja echt nicht unhöflich sein, sag ich. Aber wie lange hattest du denn vor, zu bleiben? Ich meine, eine halbe Stunde hätte ich schon, aber wir haben uns sicher viel zu erzählen. Aber du weißt ja, es ist bald Weihnachten und da gibt es echt immer eine ganze Menge zu tun. Und ich muss noch die Mails beantworten und eine Predigt für Sonntag muss ich auch noch schreiben. Ich schaue ihn erwartungsvoll an. Er schaut ausdrucksvoll zurück, mir direkt in die Augen und sagt dann, du bist echt zum Kotzen. Verzeiht diese krassen Worte oder diesen krassen Ausdruck, aber ich glaube, es wird deutlich, warum ich diesen Ausdruck gewählt habe, wenn ich euch den Predigttext für heute vorlese. Der steht in Offenbarung 3, Verse 14 bis 22. Könnt ihr mitlesen auf eurer Bibel, wenn ihr wollt. Offenbarung 3, 14 bis 22. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdig und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du was zum Anziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir in die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Vielleicht wundert ihr euch über diesen Predigttext, es ist doch der erste Advent, da würde man vielleicht mit etwas Besinnlicherem rechnen. Jemand hat es so formuliert, Pastor Ralf Kunz hat es so formuliert, die diskrete deutsche Christenheit schätzt an einem solchen Feiertag eine wohltemperierte Predigt. Aber den Predigttext habe nicht ich mir ausgesucht, sondern die EKD, das ist die Perikopenordnung. Ich habe mich aber natürlich gerne darauf eingelassen, ihr wisst, ich liebe so provokante Texte. Und das ist auch sehr mutig von der EKD, so einen Text an den Anfang der Adventszeit und an den Anfang des Kirchenjahres zu stellen. Etwas herausfordernd. Und ich glaube, dass der Effekt aber dafür von diesem Text umso krasser ist, weil man gerade am ersten Advent nicht mit so einer Bußpredigt rechnet, nicht mit so einem Erwachen, mit so einem vielleicht bösen Erwachen. Und ich glaube, das ist ganz gut so. Ich erkläre euch später, warum. Was ist das Problem mit der Gemeinde in Laodicea? Ich habe mich übrigens gefragt, kommt vielleicht der Begriff Lau von Laodicea? Nee, wahrscheinlich nicht. Wäre aber richtig verrückt. Naja, egal. Laodicea, was ist das Problem mit der Gemeinde in Laodicea? Warum geht Gott mit ihnen so hart ins Gericht? Von allem, was wir wissen, war die Gemeinde, eigentlich stand die Gemeinde nicht schlecht da, äußerlich. Sie hatte wohl keine irgendwie schwindenden Mitgliederzahlen, sie hatte auch sonst keine großen internen Probleme. Es war nichts besonders auffällig an dieser Gemeinde. Vielmehr wissen wir, wenn dann über die Stadt Laodicea, dort gab es irgendwie eine schwere Naturkatastrophe und die mussten sich nach dieser Naturkatastrophe als Stadt irgendwie wieder aufrappeln. Und dadurch entstand, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, so ein extremer Wirtschaftsoptimismus. Die Stadt hatte sich in 0, nichts wieder aufgebaut und war eigentlich vor allem erfolgreich geworden durch ihren Handel mit Edelmetallen, durch ihren Handel mit Textilien und durch ihren Handel mit Pharmazie. Also Salben und Medikamente. Deshalb, ihr habt es vielleicht schon gemerkt im Text, auch die Anspielungen des Engels, der auf Gold, Kleidung und Salbe hinweist. Was ist aber das Problem mit dieser Gemeinde in Laodicea? Sie sind reich, aber reich sein ist ja an und für sich noch kein Problem. Oh, achso. Also reich sein an und für sich ist ja noch kein Problem. Warum geht der Engel jetzt mit dieser Gemeinde so hart ins Gericht? Wahrscheinlich, nach allem, was wir wissen von den äußeren Umständen, weil sie versuchen, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Weil sie versuchen, beiden Dingen gleichermaßen gerecht zu werden, den Ansprüchen, den wirtschaftlichen Ansprüchen der Stadt, den äußeren Ansprüchen des Römischen Reichs. Sie haben sich auch nie gegen den römischen Kaiser gestellt, haben den Kaiserkult mitgelebt und gleichzeitig aber eben auch ihr Christsein versucht, möglichst irgendwie effizient und brav religiös zu leben. Ich habe letztens mit meinem Supervisor geredet und da ging es irgendwie darum, dass ja manchmal Leute beleidigt sind, wenn ich irgendwie zu spät zu einem Termin komme. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wissen Sie, ich meine das ja gar nicht böse, dass ich zu spät komme. Ich versuche nur allen gerecht zu werden. Und wenn ich mich gerade noch mit jemandem unterhalte, und das ist auch wichtig, dann muss der andere vielleicht 5 Minuten warten. Und dann sagt er zu mir, aber wissen Sie, meine Erfahrung ist, wenn man versucht, es allen recht zu machen, dann wird man niemandem gerecht. Und er hat den Ball so zu mir zurückgespielt. Und das fand ich ganz interessant. Denn er hat recht, wenn man versucht, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, dann freut sich keiner so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, ich habe mich auch letztens gefragt bei diesem Sprichwort, ob es vielleicht möglich wäre, wenn zwei Paare quasi gleichzeitig heiraten am selben Ort und man würde dann quasi auf der Hochzeit tanzen, dann tanzt man ja theoretisch auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das, aber irgendjemand anders sagte dann, das wäre nicht möglich, weil das wäre ja dann trotzdem technisch gesehen nur eine Hochzeit. Keine Ahnung, können wir später drüber philosophieren. Aber es stimmt, wenn ich versuche irgendwie, also es ist ja eine klassische Situation in diesem Sprichwort, man wird auf zwei Hochzeiten eingeladen, die zum gleichen Termin stattfinden und man will beiden gerecht werden, man will zu beiden hingehen und das Ergebnis, das weiß dieses Sprichwort und das, die Erfahrungen machen wir auch immer wieder, ist, man wird beiden nicht gerecht. Also man möchte an beidem teilnehmen, man will beiden irgendwie gerecht werden und genau das Gegenteil passiert dann. Und ich glaube, in einer Welt, in der die Anforderungen auf der einen Seite immer mehr werden an uns, die, von Dingen, die wir irgendwie schaffen müssen, und auch die Möglichkeiten, mehr Dinge gleichzeitig zu schaffen, es ist immer schwerer, sich auf eine Sache voll und ganz einzulassen und voll und ganz zu konzentrieren. Ich erinnere mich zum Beispiel gut daran, dass eines meiner letzten Telefonate, das ich hatte mit meiner Oma, bevor sie gestorben ist, da saß ich im Zug, bin irgendwie durch Deutschland gefahren, habe mit ihr telefoniert und habe gleichzeitig noch auf meinem Laptop, der auf meinem Schoß war, irgendwas über eBay gekauft. Ja, also das wäre vor 100 Jahren undenkbar gewesen, gleichzeitig durch Deutschland zu reisen mit 300 km/h, was zu kaufen und auch noch mit jemandem zu reden, der irgendwie 500 Kilometer weit weg ist. Und ich ärgere mich trotzdem, dass ich das gemacht habe, weil ich, wenn ich gewusst hätte, dass es eines meiner letzten Gespräche mit meiner Oma ist, hätte ich mich bestimmt gerne besser auf sie konzentriert. Und das mag in vielen Situationen praktisch sein, viel auf einmal schaffen zu können und viele Dinge nebenher zu managen. Aber in den wirklich wichtigen Beziehungen ist Mittelmäßigkeit schlimmer als Ablehnung. Das haben wir gesehen in diesem Anspiel am Anfang, oder habe ich das versucht darzustellen. Im ersten Fall habe ich ihn relativ klar abgelehnt. Ich habe gesagt, jetzt habe ich keine Zeit. Im zweiten Fall hatte ich Zeit für ihn und im dritten Fall war es so ein Mittelding. Ich habe zwar gesagt, ich habe Zeit für ihn, aber er hat gemerkt, ich bin auch nur so mit halbem Herzen höchstens bei ihm. Und das war irgendwie die unbefriedigendste von den drei Varianten. Also Mittelmäßigkeit ist schlimmer als offene Ablehnung. Ich habe auch, es gibt ja gerade diesen Trend, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Quiet Quitting nennt man das auf Englisch oder auf Deutsch stille Kündigung. Habt ihr das mitbekommen? Dass viele junge Leute, die in ihrem Job sich überfordert fühlen oder nicht genügend gewertschätzt, nur noch Dienst nach Vorschrift machen und innerlich aber schon gekündigt haben. Also die sagen quasi, ich warte eigentlich nur, bis mir gekündigt wird, bis mein Chef irgendwann oder meine Chefin das irgendwann nicht mehr erträgt, diese Art und Weise, wie ich arbeite. Aber innerlich bin ich eigentlich schon an dem Punkt, dass ich nicht mehr weitermachen will. Ich gebe jetzt nur noch das Minimum an Herz da rein in diesen Beruf, aber und solange ich kann, nehme ich das Geld noch mit. Aber eigentlich erwarte ich, oder ich erwarte, dass ich vielleicht in Zukunft mehr Wertschätzung oder weniger Überforderung bekomme. Aber das nennt man stille Kündigung. Also man geht nicht quasi aggressiv an die Situation ran und kündigt selber und fordert irgendwas, aber man kündigt innerlich still. Und das ist also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürlich eine unbefriedigende Situation, weil beide nicht glücklich sind und beide nicht wirklich auf ihre Kosten kommen. Quiet Quitting. Hingehalten werden, Smalltalk mit einem wirklich guten Freund. So Smalltalk, der nicht in die Tiefe geht, das kann ganz schön wehtun. Jemand, wo man, der einem eigentlich am Herzen liegt und wo man aber das Gefühl hat, der ist nicht ganz bei mir. Der interessiert sich eigentlich doch nicht ganz für mich. Und das ist buchstäblich zum Kotzen. Und deshalb auch diese Wortwahl am Anfang in der Geschichte. Die Gemeinde in Laodicea, der Engel sagt hier, ihr seid weder kalt noch warm, sondern ihr seid lauwarm und deshalb will ich euch ausspucken. Und dazu muss man wissen, dass gerade in der Antike oder in Griechenland oder in der griechischen Kultur lauwarmes Wasser als Brechmittel genutzt wurde. Oder galt also allgemein als Brechmittel. Ich weiß nicht, wie schlimm ihr das findet. Ich finde auch tatsächlich kalten Kaffee besser als lauwarmen Kaffee. Für mich muss er immer ganz heiß sein. Wenn Sarah, also manchmal bringe ich Sarah morgens den Kaffee, manchmal sie mir. Aber wenn sie mir den Kaffee bringt und der ist nur so lauwarm, sie trinkt den auch manchmal gern lauwarm. Aber ich, für mich ist dann der ganze Tag gelaufen. Also entweder schaffe ich es, mich aufzurappeln und ihn selber nochmal in die Mikrowelle zu stellen. Das sind dann gute Tage. Oder ich gebe gleich auf. Also Brechmittel, ja, das ist ein Brechmittel. Und deshalb sage ich zum Kotzen, weil das Wort ausspucken, oder Luther hat übersetzt, ausspeien, tatsächlich diese Härte hat, wie das Wort kotzen bei uns im Deutschen. Also es ist eigentlich ein Schimpfwort oder ein sehr drastisches Wort, um auszudrücken, dass man etwas nicht im Mund behalten möchte, dass es einem nicht schmeckt. Ihr feiert eure Gottesdienste, sagt der Engel. Ihr singt eure Lieder, ihr betet brav vor dem Essen vielleicht, aber ihr seid nicht mit dem Herzen bei der Sache. Mit dem Herzen seid ihr eigentlich woanders. Ja, ihr seid religiös, vielleicht meint ihr es sogar gut. Vielleicht läuft eure Gemeinde sogar gut nach außen hin, vielleicht stimmen die Zahlen sogar, aber innerlich seid ihr nur halb bei der Sache. Deshalb ist dieser Text so wichtig jetzt zum Beginn der Adventszeit und des Kirchenjahres. Weil wir uns fragen dürfen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Wo ist mein Herz? Wo bin ich gleichgültig geworden? Mittelmäßig vielleicht. Wie leidenschaftlich bete ich noch zu Gott für die Dinge, die mir wichtig sind? Oder glaube ich doch nicht mehr wirklich dran, dass er was verändert? Und ich traue mich nur nicht, es vor mir selber zuzugeben. Wie ernst meine ich es noch, wenn ich vor dem Essen danke? Oder wenn ich jemandem Gottes Segen zum Geburtstag wünsche? Und wenn ich es nicht mehr ernst meine, warum lasse ich es dann nicht einfach sein? Wie sehr freue ich mich wirklich auf die Wiederkunft Jesu in der Adventszeit? Oder freue ich mich vielleicht doch mehr auf den neuen Wäschetrockner von Amazon? Dieser Text aus der Offenbarung, so krass er auch klingt, ist kein Beziehungsabbruch von Jesus. Keine Verdammung, es ist ein Warnruf. Und das macht doch eine gute Beziehung aus, dass man dem anderen eine Chance gibt, dass man dem anderen einen Warnruf gibt, bevor die Beziehung zu Ende geht, wenn man selber das Gefühl hat, die Beziehung steht vor dem Aus, dass man sich warnt, wenn man merkt, die Beziehung droht zu zerbrechen. Und diese Chance gibt Jesus der Gemeinde in Laodicea. Wenn mir Freundschaften oder meine Ehe wirklich wichtig sind, dann lasse ich den Kontakt doch nicht einfach auslaufen. Also ich meine, das finde ich das Schlimmste, wenn Leute sich scheiden lassen und man hört dann so, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Da fragt man sich doch, wie kann das passieren? Also ich finde, eine Ehe hat es zumindest verdient, dass sie in einem ordentlichen Streit auseinandergeht, wenn sie schon auseinandergehen muss. Und ich glaube, dass ein ordentlicher Streit oft dann eben auch wieder was gerade bieten kann oder zumindest Interesse zeigt füreinander. Und wenn mir der Kontakt zu jemandem wirklich wichtig ist oder die Beziehung zu jemandem wirklich wichtig ist, dann sage ich doch eben auch mal lieber, du kotzt mich an, als einfach nichts zu sagen. Wenn ich dir wirklich wichtig bin, sage ich dann zu dem anderen, dann ändere bitte was. Lass uns doch dran arbeiten. Und dieser Text erinnert uns heute am ersten Advent daran, wir sind Gott wirklich wichtig. Wir sind Gott wirklich wichtig. Wir sind ihm so wichtig, dass er seine himmlische Herrlichkeit verlassen hat, um uns so nah zu kommen, wie er nur konnte, um uns zu begegnen auf Augenhöhe. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Vers 18. Sagt Jesus. Weihnachten ist eine Erinnerung daran, dass Gott immer vor unserer Tür steht und anklopft, dass Gott uns immer einlädt, eine Beziehung zu ihm aufzunehmen, die eigentlich enger nicht sein kann. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, sagt Jesus weiter, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wollen wir uns auf diese Einladung im neuen Kirchenjahr wieder ganz neu einlassen? Auf meiner Bluetooth-Box, komm wieder zur Geschichte, läuft jetzt zu meiner Verwunderung, wie soll ich dich empfangen? Und wie begegnen dir? Ein altes Adventslied, dessen Text ich kaum verstehe. Und trotzdem ahne ich, dass es eigentlich die wichtigste Frage ist, die Paul Gerhardt in diesem Lied sich zur Weihnachtszeit stellt. Ich klappe den Laptop zu, schalte den Herd an. Du hast recht, Jesus, sage ich. Ich mache uns jetzt erstmal einen Punsch. Wir haben viel zu lange nicht mehr wirklich miteinander geredet. Ist es okay für dich, im Kinderzimmer zu schlafen? Ich sage alle Termine für diese Woche ab. Aber bei der Predigt für Sonntag musst du mir dann helfen. Amen.